Ich würde dann auch gerne pünktlich anfangen. Heißen Sie ganz herzlich willkommen hier nach der Pause, nach der letzten großen Pause, glaube ich, dieses Jahr. Und möchte Ihnen das Thema WebSockets vorstellen. Es geht um leichtgewichtige Verbindungen für Web-Applikationen, Verbindungen zwischen Client- und Serversystem. Ich bin Stefan Neufeind für einen ISP tätig und wir sind auch im Bereich Webentwicklung tätig und haben da uns speziell auch schon mal mit dem Thema WebSockets beschäftigt, beziehungsweise mit den Frameworks, die da existieren, um das dann auch mit älteren Browsern vielleicht zum Laufen zu bekommen. Der klassische Fall einer HTTP-Anfrage ist, es wird eine Verbindung aufgestellt vom Client zum Server, es wird eine Anfrage gesendet und dann kommt eine Antwort zurück, die Verbindung ist wieder zu Ende. Das sieht dann vom Request her so aus, dass wir da oben ganz normal unseren GET für /2013 zum Beispiel haben, eine Host-Angabe, verschiedene Accept-Zeilen und dann kommt unten unser 200 okay zurück und diesen Antwort-Headern liegt dann entsprechend die Website bei. Da ist es natürlich etwas schwierig, hier jetzt vom Server zum Client noch nachträglich ein paar Informationen hinterherzuschieben, weil wenn dieser Request einmal beendet ist, dann ist tatsächlich alles schon gelaufen in der Verbindung, dann ist erst wieder eine neue Verbindung vom Client zum Server notwendig, um eventuell Informationen abzuholen oder ähnliches. Es ist ein reines Anfrage-Antwort-Modell, das heißt, die Kommunikation muss immer durch den Client ausgelöst werden und der Server muss in diesem Fall dann eine unmittelbare Antwort liefern. Natürlich kann er den Client dazu bewegen, mit dem einen oder anderen Trick noch ein klein bisschen auf die Antwort zu warten, aber das ist dann auch eventuell nicht so ganz beliebig dehnbar. Und wenn man mehrere Verbindungen aufbaut, um immer nachzuschauen, vom Client aus gesehen, ob der Server dann jetzt etwas zu sagen hat oder ob es gerade keine neuen Nachrichten gibt, dann ist das auch relativ aufwendig. Man hat Verzögerungen, man hat den ganzen Datenoverhead drumherum. Das ist also mit klassischem HTTP, HTTPS alles ein bisschen schwierig. Wünschenswert wäre da zum einen eine höhere Flexibilität und zum anderen eine höhere Effizienz, so dass vielleicht die Kommunikation dann nicht immer durch den Client initiiert werden muss und dass man dann auch die Möglichkeit hat, bei Ereignissen seitens des Servers zum Beispiel eine Rückmeldung zu geben. Oder bezogen auf die Effizienz, dass wir einen geringeren Overhead haben, dass wir einzelne kleine Nachrichten auch entsprechend in kleinen Päckchen verpackt übertragen können, sowie dass die Verzögerungen, die dabei entstehen, möglichst minimiert werden. Die Lösungsansätze, die man bisher gewählt hat, die auch schon seit einigen Jahren in Verwendung sind, sind natürlich das Polling, das heißt, der Client fragt immer mal nach, gibt es eigentlich neue Nachrichten, würde die dann abholen. Es gibt die Möglichkeit, die HTTP-Antworten in mehrere Teile als Multipart zu verpacken. Man kann zur Vermeidung von Verzögerungen beim Verbindungsaufbau Keep Alive nutzen, was auch in HTTP so grundsätzlich schon mal existiert. Oder man kann sich verschiedener anderen Techniken bedienen, anderer Protokolle bedienen eventuell, was dann über HTTP, HTTPS hinausgeht, um vielleicht doch noch eine direkte Kommunikation hinzubekommen. Das sehen wir dann gleich, welche Lösungen da manche Frameworks verwenden. Die Lösungsansätze im Einzelnen. Beim Polling muss der Client dafür sorgen, dass neu angefragt wird. Das kann eventuell in einem Frame, in einem iFrame automatisch passieren, alle paar Sekunden, einmal in einer Minute. Man kann versuchen, per Ajax diese Poll-Requests zu machen. Bei der Multipart-Variante hält der Server die Verbindung offen und hat dann somit auch die Möglichkeit, bei bestimmten Ereignissen vielleicht nochmal zurückzukommen auf den Client, ihm mitzuteilen, da sind jetzt doch noch neue Teile gekommen, aber auch das muss man sich vom Protokoll her relativ aufwendig vorstellen. Da kommt irgendwo ein Multipart-Header, dann kommt eine Nachricht, die eventuell leer ist, um überhaupt die Verbindung noch irgendwie aufrechtzuerhalten, um in keine Timeouts reinzulaufen. Dann wird dieser Multipart-Block beendet. Das heißt, man hat in regelmäßigen Abständen eigentlich immer einen leeren Block, der da irgendwo hin und her geht, der auch durchaus ein paar hundert Byte umfassen kann, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist. Und die Krücke, man muss es irgendwie per Ajax machen oder aber versteckt irgendwo in einem Frame laden oder ähnliches. Das ist also auch keine so leichtgewichtige Lösung. Mit den Keep-Alives, es ist nach wie vor so, dass dort einzelne Requests dann notwendig sind. Das kann also maximal den Aufwand für den Verbindungsaufbau reduzieren. Das ist auch nur in begrenztem Umfang wirklich skalierungsfähig, weil die Webserver eventuell mit diesen vielen Verbindungen nicht so gut klarkommen und weil das Protokoll letztendlich auch für große Keep-Alives vielleicht nicht unbedingt eingesetzt wird. Also Keep-Alives würde man in Größenordnung von einigen Sekunden vielleicht verwenden, aber auf jeden Fall kein Keep-Alive für mehrere Minuten oder ähnliches dort einsetzen. Und die anderen Möglichkeiten wären, Java Flash zu verwenden. Dort gibt es sowas wie eine direkte Socket-Kommunikation. Das ist allerdings dann wirklich an HTTP, HTTPS vorbei. Erfordert zusätzliche Techniken. Mittlerweile kehrt man ja auch so mehr und mehr von Java Flash ab, hat es eventuell schon gar nicht mehr zur Verfügung. Das ist also auch mehr eine Krücke, kann allerdings eine recht hilfreiche Krücke sein, wenn man die Kompatibilität zu älteren Browsern da eventuell drüber realisieren möchte. Wenn wir jetzt mal auf WebSocket schauen, da ist grundsätzlich der Verbindungsaufbau relativ ähnlich. Wir haben eine Anfrage vom Client, eine Antwort vom Server. Doch der mittlere Teil ist das eigentlich Neue. Dort wird dann ein WebSocket-Kanal aufgebaut. Und diesen Kanal kann man dann auch für eine längere Zeit aufrechterhalten. Wenn wir uns jetzt die Requests ansehen, dann sehen wir hier im oberen Bereich, da gibt es einen Upgrade-Header, und zwar soll die Verbindung, die ein ganz normaler HTTP-Request am Anfang noch ist, abgegradet werden in ein WebSocket-Protokoll. Und dann findet sich da noch so ein Security-WebSocket-Key. Diese Sachen sind bei WebSockets in der RFC alle mit ein bisschen Magie behaftet. Letztendlich, da wird einfach ein beliebiger Key gewürfelt, der einfach nur dazu dienen soll, dass nicht eventuell dort irgendwo gecached wird, sondern dass die Antwort des Servers dann auch tatsächlich zu dieser Anfrage gehört. Und weiter unten ist es dann möglich, noch bestimmte Protokolle, die vom Client unterstützt werden, anzubieten. Und in der Antwort des Servers sehen wir dann, es wird tatsächlich ein Upgrade durchgeführt. Das erkennt man dann auch zusätzlich hier nochmal an dem HTTP-Hinweis, dass das Protokoll geswitcht wird, und dort unten findet sich ein Accept-Header. Außerdem hat der Server sich hier für eines dieser beiden Protokolle entschieden, für das Chat-Protokoll in diesem Fall. Kann allerdings ein beliebiges Protokoll sein, das ist von der Applikation abhängig, was man hier verwendet. Diese ID, die da als Key verwendet wird, sind üblicherweise 128 Bit. Das ist rein zufällig das, was so als UUID für eine Unique ID empfohlen wird, ist allerdings in der WebSocket RFC, soweit mir bekannt, nicht näher spezifiziert, hat sich aber durchaus so eingebürgert. Und dann erfolgt ein wenig Magie. Mit diesem Key wird zusammen mit einer festen Global Unique ID dann ein neuer Schlüssel generiert, der ein SHA-1 ist und der dann wieder Base64 encoded ist. Also man sieht, da passieren so diverse Dinge. Was dabei rauskommt, ist auf jeden Fall dieser Accept-Header, der einfach nur dazu dienen soll, zu überprüfen, ob der Server denn wirklich verstanden hat, welcher Client da welchen Request gerade geschickt hat. Der Verbindungsaufbau. Für den Verbindungsaufbau existieren zwei neue Protokollpräfixe, die sich dort eingebürgert haben. WS für Websockets, WSS für eine verschlüsselte Verbindung. Entsprechend, da diese HTTP und HTTPS nutzen, nutzen die standardmäßig auch die gleichen Ports, 80 bzw. 443. Wenn der Client erkennt, dass es sich um eine Proxy-Konfiguration handelt, wird dort zum Tunnelaufbau ein HTTP-Connect verwendet. Und wenn wir schon über Proxy sprechen, HTTPS ist da generell etwas gnädiger. Das liegt einfach daran, dass beim Aufbau einer TLS-Verbindung ohnehin die Daten, die in dieser Verbindung gelaufen sind, nicht so ohne weiteres überprüft werden konnten zwischen Client und Server. Das heißt, der Proxy hatte da auch schon früher eigentlich gar keine andere Möglichkeit, außer auf Durchzug zu schalten und die Daten hin und her durchzureichen. Beim HTTP ist dieses HTTP-Upgrade, was hier passiert, der Wechsel zu einer direkten Kommunikation, eventuell etwas problematischer und kann auf Proxy-Seite eventuell eine spezielle Konfiguration erfordern, weil es notwendig ist, dass nicht eine Anfrage zwischengespeichert und eine Antwort zurückgegeben wird, sondern dort eine direkte Kommunikation dann notwendig wird. Sobald also ein HTTP-Upgrade erkannt wird im HTTP-Fall, wird hier der Datenverkehr einfach durchgeleitet, Pass-Through oder Pipe genannt. Bei NGINX ab Version 1.4 findet man Websocket-Support tatsächlich als Feature. Was dort eigentlich passiert, ist also entsprechend aber nur diese Erkennung und diese Durchleitung von Datenverkehr. Bei Varnish als Proxy hingegen wird es beispielsweise nicht als separates Feature ausgewiesen oder von Hand mitgeliefert. Dort findet sich dann aber in der Dokumentation eine entsprechende Konfiguration, wo man einfach sagt, prüfe auf diese oder jene Header, und wenn es sich um ein HTTP-Upgrade mit dem WebSocket-Protokoll handelt, dann schalte in den Pipe-Modus, dann verbinde Client und Server direkt durch den Proxy hindurch. Es gibt verschiedene Protokollversionen, die eingesetzt werden, und das Ganze geht auch schon bis nach 2010 zurück, wie man hier sieht. Es hat eine ganze Reihe von Iterationen benötigt. Dort oben sieht man, dass Protokollversionen 75, 76 als Draft in Verwendung waren. Dann hat das auf ein anderes Namensschema durch einen anderen Autor bzw. eine andere Autorengruppe gewechselt. Auch dort hat man noch verschiedene Versionen mit teilweise recht inkompatiblen Standards durchgemacht, bevor dann Ende 2011 der finale RFC-Standard dann zur Verfügung stand, welcher auch von den neueren Browsern unterstützt wird. Interessanterweise beispielsweise auch dem Internet Explorer 10. Also mit allen aktuellen Browsern kann man es mittlerweile nutzen. Es war früher so, dass die ersten Browser beim Firefox hier Version 4 zum Beispiel zwar das Protokoll mitgeliefert haben, allerdings war man sich damals schon nicht ganz so sicher, ob das denn jetzt der Protokollstandard bleiben wird, der auch noch nächsten Monat aktuell ist. Deswegen hat man ihn standardmäßig erstmal deaktiviert. In späteren Versionen wurde das Ganze dann hinzugenommen, aber wie gesagt, da fanden dann noch diverse Änderungen statt. Wenn man also vielleicht mit dem ein oder anderen Toolkit arbeitet, sich ein kleines Serverskript baut, um das WebSocket-Protokoll vielleicht selber zu implementieren, sei darauf ein bisschen geachtet, dass es da durchaus unterschiedliche, inkompatible Entwicklungen geben kann, beziehungsweise manche Frameworks decken dann tatsächlich auch die ganzen verschiedenen Versionen ab, um da eine möglichst breite Browserabdeckung zu erreichen. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz auf WebSockets im Unterschied zu WebRTC eingehen, was in letzter Zeit auch immer mal wieder durch die Presse gegangen ist. Bei WebSockets ist es so, dass es sich hier um eine Client-Server-Kommunikation handelt. Bei WebRTC, wie der Name dann schon sagt, ist eigentlich mehr von Real-Time-Kommunikation die Rede, zum Beispiel Medienübertragung. Und das ist eigentlich vom Protokoll her dann ein Peer-to-Peer-Protokoll, eine Übertragung zwischen den Clients üblicherweise. Es gab bereits in 2010 eine Demo, wo eine Videokonferenz auf Basis von WebSockets realisiert wurde, zwischen Client und Server, die dann entsprechend an einen weiteren Client durchverbunden wurde. Man hat damals rein mit Bordmitteln, allerdings in einer Developer Edition, einen Medienstream genommen und einfach per WebSockets zum Server durchgeleitet, sodass da tatsächlich über WebSockets sowas wie eine Video-Chat-Funktionalität möglich war. Allerdings hat das in dieser Form dann bisher noch keinen Einzug in die großen Browser gehalten. Stattdessen ist man eigentlich den Weg gegangen, dass man gesagt hat, die Latenzen sollen ja möglichst gering sein. Man hat also an der Möglichkeit gearbeitet, direkt zwischen zwei Clients kommunizieren zu können. Dabei rausgekommen ist dann das WebRTC-Protokoll. Die einzige Verbindung, die vielleicht zwischen diesen beiden Protokollen existieren könnte oder die man da sehen könnte, ist, dass WebSockets durchaus nützlich sind zum Verbindungsaufbau beziehungsweise für den Austausch von Statusnachrichten, Metadaten, sowas drumherum, um dann auf WebRTC zu wechseln für Medienübertragung. Die Nutzung von WebSockets auf dem Client ist per JavaScript relativ einfach möglich, wie man hier an einem Beispiel sieht. Es wird einfach ein Objekt vom Typ WebSocket verwendet und daran kann man dann verschiedene Funktionen binden. Sobald der Status dieser Verbindung geändert wird, der Open-Status, sobald also die Verbindung zur Verfügung steht, beziehungsweise sobald die Gegenseite dann nicht mehr antwortet, wenn die Verbindung also automatisch geschlossen wird. Und dann hat man Möglichkeiten, zum Beispiel mit einer weiteren Funktion darauf zu reagieren, dass eine Nachricht über WebSockets hereinkommt, könnte sie auf dem Client anzeigen, auswerten, was man damit machen möchte. Entsprechend genauso einfach ist es dann auch, über diesen bestehenden Kanal Nachrichten zum Server zu schicken. Wenn man das Ganze nicht von Hand programmieren möchte, wovon ich aufgrund der Komplexität des Protokolls ein wenig abraten möchte, kann man auf verschiedene Frameworks zurückgreifen. Ein Framework ist zum Beispiel Socket.io. Das besteht aus einer Serverkomponente in Node.js geschrieben, sowie aus einer Client-Komponente. Socket.io bringt von Haus aus Fallback-Lösungen für ältere Browser mit, also für die Client-Seite. Man hat zum einen die nativen WebSockets, man hat allerdings auch die Möglichkeit, auf ein Flash-Fallback zurückzufallen. Da gibt es dann also die direkte Socket-Kommunikation eines Flash-Applets, welches man dann wiederum per JavaScript ansteuern könnte. Diese anderen Techniken, die ich eben erwähnt habe, dass man ein Long-Polling oder Multipart Nachrichten überträgt oder sowas, alles das sind Möglichkeiten, die dann hier von diesem Framework verwendet werden, um tatsächlich mit einer möglichst breiten Palette von Browsern arbeiten zu können. Und wenn wir hier auf die Liste schauen, geht es selbst runter bis auf Internet Explorer 5.5, was eigentlich schon eine beachtliche Lösung ist, weil es tatsächlich mit nahezu jedem Browser am Markt dann funktioniert. Man hat also eine gewisse Abstraktion, sowohl auf Client- als auch auf Serverseite, um mit diesen verschiedenen Möglichkeiten arbeiten zu können, das unter einer gemeinsamen API dann zu vereinen. Und würde aber aus Performancegründen oder um die Datenmenge möglichst gering zu halten, WebSockets verwenden, wenn das möglich ist. Eine andere Lösung basierend auf PHP ist die Wrench-Bibliothek. Hier mal die Serverseite gezeigt. Der Client ist nämlich native WebSocket-Kommunikation. Hier wird einfach nur eine Library geladen von Wrench und entsprechend diese Applikation registriert, die dann in dem Fall einfach als Echo-Service antwortet. Alles, was man reinschickt, antwortet der Server wieder zurück. Für einen einfachen Test also relativ gut möglich. Diese Applikation setzt allerdings dann nur auf eine native Übertragung. Eine andere Möglichkeit auf der PHP-Seite ist beispielsweise das Framework Redshift. Dafür habe ich jetzt kein Beispiel übernommen. Das ist allerdings ähnlich einfach gestrickt von der API her. Dort wird empfohlen, auch eine Flash-Fallback-Lösung einzusetzen, welche WebSocket.js heißt. Dort wird dann im Endeffekt eine ähnliche Kommunikation wie bei den WebSockets über diese direkte Kommunikation per Flash-Applet realisiert. Eine interessante Möglichkeit, was heutzutage auf HTML5-Basis, HTML5 wird ja immer gerne als Buzzword genutzt, aber ohne Plugins möglich ist, ist beispielsweise ein VNC-Client, NoVNC. Dieser Client wird beispielsweise bei Ganeti, einer Virtualisierungslösung, eingesetzt und verwendet tatsächlich nur ein HTML-Canvas-Element zur Darstellung und dann WebSockets für die Datenübertragung. Man sieht hier in dem Webinterface eine virtuelle Maschine, die man ganz normal bedienen kann. Das Ganze funktioniert ohne Plugins, funktioniert relativ effizient. Man mag sich durchaus wundern, warum wir da früher Plugins für gebraucht haben. Das sind also durchaus interessante Möglichkeiten, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte in nächster Zeit. Mein Fazit bezüglich WebSockets ist, es ist auf jeden Fall eine flexible Möglichkeit zur Kommunikation. Man hat eine geringe Datenmenge, die da übertragen wird. Man hat insbesondere eine geringe Last für Server und für Client, im Gegensatz beispielsweise zum Polling, weil die Verbindung einfach existiert und weil der Client es nativ anbietet, nicht mit irgendwelchen Flash-Applets oder ähnlichem. Und man hat eine direkte Möglichkeit der Rückmeldung durch den Server, einfach dadurch, dass die Verbindung für eine längere Zeit offen bleibt. Ein paar Kritikpunkte sind allerdings die Browserunterstützung natürlich, wenn wir über native WebSockets sprechen, die unterschiedlichen Protokollversionen auch ein wenig, insbesondere wenn man dann ältere Browser noch in dem Mix drin hat, wo man sich dann überlegen muss, ob man die tatsächlich mit den alten WebSocket-Versionen nutzen möchte oder ob es dann nicht vielleicht auch einfacher ist, da auf so eine Fallback-Lösung zu gehen. Insbesondere zum Punkt Security wären eventuell noch diese Pass-Through-Verbindungen anzusprechen, weil es, sobald man Client und Server natürlich direkt durchverbindet, schwierig wird, da noch irgendwas zu loggen. Da haben die Proxys beispielsweise üblicherweise keine Funktionalität, um diesen Verkehr noch in irgendeiner Form zu analysieren oder ähnliches. Das müsste man also überlegen, wenn man da diese Direktverbindungen erlauben möchte. Die Lösungen bzw. Kompromisse aus dem Ganzen wären also, dass man, wenn man nicht alles selber machen möchte, vielleicht Frameworks verwendet, die einem solche Fallback-Lösungen anbieten, um dann auch ältere Browser zu integrieren. Oder aber, dass man vielleicht das Ganze in einer kontrollierten Client-Umgebung zumindest einsetzt, im Intranet mit einer bestimmten Gruppe von Redakteuren oder sowas, wo man sich sicher sein kann, dass da auch relativ aktuelle Browser zum Einsatz kommen. Das wäre so mein Überblick über WebSockets. Hat jemand Fragen? Mhm. Ja, genau. Also es ist so, dass natürlich der Server auch dafür vorbereitet sein muss, dass er eine entsprechende Verbindungsanzahl offen halten kann. Keepalive sind so aus der Erfahrung her, insbesondere bei Webservern wie einem Apache oder sowas, dann ein Problem, die nur eine begrenzte Anzahl unterstützen, beziehungsweise ansonsten der Speicherverbrauch entsprechend stark ansteigt. Wenn man allerdings dann einen Proxy davor setzen würde, wie einen Varnish oder ähnliches, die haben überhaupt kein Problem damit, auch größere Verbindungsanzahlen zu handeln. Das hängt also tatsächlich mit der Serverseite zusammen. Man sollte sich dann vielleicht überlegen, ob man irgendeine Möglichkeit suchen würde, eine Serverkomponente direkt umzusetzen mit einer Technik, die entsprechend auch auf viele Verbindungen ausgelegt ist und das nicht etwa als PHP-Skript im Rahmen eines Apaches oder sowas zum Laufen zu bekommen, dann kann die Verbindungsanzahl natürlich durchaus ein Problem werden.
Ja?
Speziell mit Go habe ich noch keine Erfahrungen im Zusammenhang mit WebSockets gesammelt. Allerdings müsste es, wenn es mit nativen Clients funktioniert, beispielsweise durchaus mit dieser WebSocket.js-Fallback-Lösung möglich sein, per Flash-Applet quasi diese WebSocket-Kommunikation zu nutzen für die Client-Seite. Da müsste man allerdings tatsächlich eventuell schauen, welche Protokollversion da zum Einsatz kommt, auch auf der Serverseite. Ja, wäre auch grundsätzlich durchaus möglich. Dann wären wir halt wieder beim Polling, was man grundsätzlich auf Serverseite natürlich relativ einfach realisieren kann. Müsste man sehen, wie es in Go dann entsprechend ins Framework passt, weil ja irgendeine Komponente da diese Verbindung aufrechterhalten muss. Also es ist beispielsweise auch so, es existieren WebSocket-to-XMPP, Jabber-Gateways. Es gibt Jabber-Server, die eigentlich nicht auf WebSockets von Haus aus ausgelegt sind, die allerdings dann die Möglichkeit haben, über HTTP-Anfragen entsprechend Nachrichten einzukippen oder entgegenzunehmen, sodass man dort dann mit solcher Middleware dazwischen auch klassische Applikationen dazu bringen kann, mit diesem zusätzlichen Tool die WebSocket-Verbindung offen zu halten und immer wenn Nachrichten hin oder her gehen, das dann auf dem Server lokal über klassisches HTTP zu nutzen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Weitere Fragen? Gut, dann danke ich fürs Zuhören.